Heute vor 42 Jahren, vor 41 Jahren, ich bin immer etwas großzügig, vor 41 Jahren sind Lilian und ich Eltern geworden, ist Michael zur Welt gekommen, ein großer Tag der Freude und der Gnade, so viel Gnade. An jedem Geburtstag, aber auch an jedem Tag kann man stillstehen und sagen, der Herr hat so viel Gutes getan, dass er verheiratet sein darf. Vater von drei herrlichen Kindern und ich denke aber heute noch an ein anderes Datum. Das ist der 28. August 2011. Damals sind wir eine Generation weitergerutscht, wurden Lilian und ich Großeltern. Es war der Geburtstag, die Geburt unseres ältesten Enkels Joas. Es war Picknick in Walendorf. Ich weiß noch, ein wunderbarer Tag. Und ich sage das, weil ich an jenem Tag besonders Freude hatte an einem Psalm. Und den möchte ich mit uns wieder einmal teilen. Er ist sehr bekannt. Das ist eben das wichtigste Zitat oder das bekannteste aus diesem Psalm, dass wir von allen Seiten umgeben sind und der Herr seine Hand über uns hält. Ich lese uns diesen Psalm einmal ganz vor und äußere dann ein paar Gedanken dazu und könnte sehr viel sagen. Und sehr vieles wird einem da groß und lieb in diesem wunderbaren Psalm Davids. Psalm 139. Ich lese nach der Luther-Übersetzung aus den 80er Jahren. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Wir haben es gesungen, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu groß, zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Betete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in mein Buch geschrieben, in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen? So wären sie mehr als der Sand, am Ende bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ja, da steckt so viel drin. Aus seinem Herzen einfach hat David das geschrieben, hat da Dinge geschrieben, die neutestamentlich so nicht mehr gehen, sollte ich nicht hassen. Wenn man hassen allerdings so versteht, wie es eigentlich gemeint ist, wenn es heißt, Gott habe Esau gehasst, das heißt, er hat ihn einfach beiseite gestellt. Er hat nicht mit ihm jetzt seinen Plan durchgeführt. Er hat ihn auch geliebt, denn Gott liebt alle Menschen. Ja, und plötzlich merkt David, aber es geht eigentlich nicht um die anderen, die Bösen, es geht um mein Herz, es geht um mich. Und der Eingangssatz, Herr, du erforschst mich und kennst mich, der hat mich bewegt in einem Kapitel des Büchleins. Ich habe noch einige mitgebracht, die 52 Wochenandachten. In einem Abschnitt schildere ich Gott als Forscher. Gott, ja, wenn er mich erforscht, ist er ein Forscher. Und ich habe mir dann überlegt, mir so einen Forscher vorgestellt, der es von Herzen ist, nicht einfach irgendwo einen Job hat bei einem Forschungsinstitut, sondern einfach etwas erforschen will. Der ist mit seinen Gedanken einfach bei dem, was er erforschen will. Sein ganzes Interesse, ist schwierig manchmal mit ihm zu reden, er kommt immer wieder auf das, was ihn einfach bewegt. Es erfüllt ihn ganz. Er möchte vielleicht auch der Menschheit einen guten Dienst erweisen, möchte etwas herauskriegen, wie man eine Krankheit behandeln kann. Heilen, wenn sie bisher unheilbar gewesen ist. Er ist ganz erfüllt von dem, was er erforscht. Seine ganze Liebe, könnte ich sagen, gilt dem, was ihn eben da bewegt. Und so bin ich überzeugt, dass die ungeteilte Liebe meines Gottes mir gilt und sie gilt dir und jedem Einzelnen, das hier sitzt. Du stehst im Mittelpunkt des Interesses Gottes. Wie irgendein Forschungszweck im Mittelpunkt des Interesses des Forschers steht. Wir werden auch sehen, dass auch Gott ein Forschungsziel hat. David hat es eigentlich im letzten Satz dann schon angedeutet. Gott soll forschen, und zu merken, was in seinem Herzen da vorgeht. Ob sich da etwas anbahnt in den Gedanken. Etwas anbahnt, das schlecht verlaufen könnte, wenn er dann seine Gedanken wahr macht. Gott soll da forschen. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin oder meine Gedanken schon eine böse Richtung eingeschlagen haben. Schau lieber jetzt schon, bevor ich dann eine Dummheit mache. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ein Gebet, das der Herr so gern erhört. Eigentlich könnten einem die ersten Verse Angst machen. Ich weiß nicht, gibt es heute noch Leute, möglicherweise auch in der reiferen Generation, die immer noch ausschließlich über Festnetz telefonieren und kein Handy haben, weil da irgendeine Technologie mich überall aufspürt, wo ich bin? Ich weiß nicht, ob ich sitze oder stehe, aber wo ich hingehe, ja, es gibt da Systeme, die wissen das. Also eigentlich, wenn ich im vollen Sieltal bei Entlein sitzen und jedes auf seinem Smartphone her so Daumenübungen macht und redet, und Lilian möchte mich noch etwas fragen, dann bin ich froh, dass genau mein Handy reagiert, alle anderen nicht, nur meines. Ich habe ein besonderes Handy gekauft, das reagiert auf Lilian. Das muss so sein, ja. Aber viele haben Angst vor dem und den Kameras, die überall sind. Ich sitze oder stehe, ja, also wenn ich aufstehe, irgendwo eine Kamera im Bus sieht das. Und vielen ist ein bisschen Schmuch bei dem. Ja, aber Gott sieht noch viel mehr. Ich erwarte nicht, dass irgendwann eine Technologie messen kann, was da in meinem Hirn alles abläuft. Ja, es gibt EEG, die haben wir bei Michael schon, ja, vor vielen Jahren kennengelernt, da werden Ströme gemessen. Vielleicht kann man auch sonst noch irgendwie auch chemisch Sachen feststellen, ich weiß es nicht. Aber wenn ich denke, morgen muss ich Hans anrufen und endlich einmal fragen, wie es ihm geht, kannst du dir eine Technologie vorstellen, die da irgendwie da mein Hirn scannt und auf dem Bildschirm wird dann der Satz geschrieben, morgen muss ich Hans anrufen und fragen, wie es ihm geht. Oder wenn ich dann nach Hause komme und denke, jetzt sage ich an Sally, Schatz, hat jemand angerufen? Und dann gehe ich noch die Treppen hoch. Gott weiß es schon, dass ich das jetzt dann gerade sage. Keine Technologie kann das erraten. Auch die genauesten GPS und alles, die wissen gerade, wo ich jetzt bin. Mein Navi kann ausrechnen, wann ich am Ziel bin, aber das stimmt nie. Bei jeder geschlossenen Barriere muss es die Zeit wieder abändern. Es weiß nicht einmal, ob ich überhaupt am Ziel ankomme. Der Herr weiß es. Und da könnte es einem ja noch viel geschmucher werden, dass er sogar meine Gedanken kennt, meine inneren Bilder sieht. Ich verstehe, dass David sagt, das ist mehr als der Sand am Meer. Milliarden von Menschen, die Tausende von Gedanken haben. Gott kennt sie. Wie groß ist mein Gott? Hätten wir auch singen können vielleicht. Gibt so ein Lied, ja, ja. Wie groß ist mein Gott? Da kann man nur noch staunen. Er versteht meine Gedanken von Ferne. Aber ich muss nicht Angst haben davor. Ich meine, meine Telefongesellschaft meint es gut mit mir. Sie will mir dienen, dass ich eben Lilians Anruf bekomme. Natürlich, das ist nützlich. Aber noch viel besser meint es mein Gott mit mir. Es ist nicht einfach eine Kontrolle. Ja, früher hat man den Kindern manchmal noch gedroht, hat man die Allwissenheit Gottes so als pädagogische Unterstützung gebraucht. Pass auf, der liebe Gott sieht alles. Man hätte damit nicht drohen sollen. Denn Gott interessiert sich für etwas ganz anderes als für meine Fehler. Er kennt sie. Und sagt, gut, dass da nichts verborgen bleibt. Da bin ich auch froh, wenn da alle paar Monate mein Hirn wieder da untersucht wird mit Kontrastmittel und so. Und beim ersten oder beim ersten MRI nach der Operation hat man mir erklärt, ja, es ist gut, aber wissen Sie, das MRI, es kann auch irgendetwas unsichtbar bleiben, es sieht nicht ganz alles. Könnte etwas irgend unter einer Falte, oder ich weiß nicht, also, wir sind zufrieden, es ist gut, aber mein Gott, der sieht dann alles, und da bin ich so dankbar. David hat einmal gebetet, vergib mir auch meine verborgenen Sünden. Und auch wenn, ja, Ultraschall sowieso, sieht lange nicht alles. Bei Lilian hat der Ultraschall nicht mal die Blinddarmentzündung gesehen. Erst ein CT hat das dann zum Vorschein gebracht. Also, aber Gott sieht alles. Wenn ich dir meine Sünden bekenne, bist du treu und gerecht, dass du mir alle Sünden vergibst und mich reinigst von aller Ungerechtigkeit. Da bleibt nicht das Kleinste zurück. Das tut Gott mit Freuden. Er schaut aufs Blut Jesu, auf sein Opfer am Kreuz und sagt, jawohl, jetzt bittet mich Emmanuel um Reinigung. Der merkt, weiß gar nicht alles. Der hat gar nicht alles gemerkt, aber ich reinige alles. Wunderbar. Das ist sein Zweck. Nicht nur zu reinigen, sondern uns auch kennenzulernen. Ach, jetzt habe ich von vor 41 Jahren geredet, ich habe von 2011 geredet, ich sage noch etwas von 1978. Damals lernte ich Lilian kennen und sie mich. Und da war ich auch ein Forscher. Da erforschte ich Lilian. Und Lilian mich, also wir haben uns nicht irgendwie verhört in dem Sinn, aber wir wollten alles voneinander in Erfahrung bringen. Wir wollten alles in Erfahrung bringen. Hatten ganz viele Fragen, wollten wissen, wie ist das andere? Und wir hatten ein Forschungsziel. Das gleiche Ziel, das Gott hat. Gottes Ziel ist, uns zu erkennen und auf ewigem Wege zu leiten und es möglich zu machen, mit uns jetzt schon und in alle Ewigkeit Gemeinschaft zu haben. Er liebt uns so. Und darum schaut er einfach, ob da irgendetwas in den Weg kommen könnte. Das möchte er beseitigen, reinigen. Und unser Forschungsziel war zu erkennen, ob wir wenigstens lebenslange Gemeinschaft miteinander eingehen könnten. Den Bund, den heiligen Bund der Ehe schließen. Das hat uns so interessiert. Das war unser Forschungsziel. Könnte es sein, dass wir zueinander passen? Und weil unser Blick eben nicht so weit geht wie der Blick unseres Herrn, haben wir auch ihn mit einbezogen. Wir konnten sagen, ja, jetzt könnte das gehen, aber ob man entwickelt sich ja vielleicht und ob wir in 10, 20 und weiß ich wie viele Jahren noch zueinander passen. Aber Der Herr hat uns dann das Ja gegeben. Aber wir haben geforscht. Ziel war Gemeinschaft. Motivation war Liebe. Denk einfach dran, nicht weil wir zwei jetzt so wichtig sind, aber ich denke, es veranschaulicht. Gottes Forschen. Motivation ist ewige Gemeinschaft und Liebe. Das bewegt ihn. Ich habe mir dann überlegt, ja, also, ist es überhaupt nötig? Jetzt haben wir doch alles gelesen, wie er Gedanken kennt. Das Wort, das ich im nächsten Satz ausspreche, ist ihm schon bekannt und er sieht mich überall, versteht mich. Ja, muss er dann überhaupt noch forschen? Gott will mehr als nur Informationen über mich haben. Er will mehr. Er will mich kennen. Wissen und Kennen ist zweierlei. Wissen und Kennen. Darum beobachtet er mich auch. Ja, wir haben dann auch miteinander Dinge unternommen. Ich erinnere mich, habe gerade heute davon erzählt, waren wir an der Züspa, viele Leute da. Und dann kam meine Mutter mit so einem Söhnchen daher, einem süßen Söhnchen. Und Lilian hat ihn ein bisschen gestrubbelt, so ein bisschen übers Köpfchen gefahren und gesagt, das ist aber ein Herziger. Ich kann dir sagen, das habe ich mit ihr erlebt. Ich sehe es heute noch vor mir. Wenn sie mir auf ein Blatt Papier vielleicht viele Dinge geschrieben hätte und ich liebe Kinder geschrieben hätte, das wäre nur eine trockene Information gewesen. Aber weil ich mit ihr dort an die Züspa ging und so sah, wie sie Freude hatte und das miterlebt habe, habe ich sie ein Stück weit kennengelernt. Und diese Liebe, ja, damit kann sie heute in der Kirche dienen und die Sonntagsschüler freuen sich, wenn sie dran ist. Und sie hat es auf dem Herzen, ihnen von Jesus zu erzählen. Kennen. Gott will noch mehr als nur eben all diese Informationen, wenn er all die Gedanken lesen kann und sieht Millimeter genau, wo wir gerade sind, sogar durchs Dunkel sieht. Er will uns kennen. Und umgekehrt wollen wir diesen lieben himmlischen Vater und diesen genialen und so unendlich lieben Herrn Jesus Christus kennen. Es soll uns nicht genügen, Wissen zu haben. Wenn wir ein bisschen ein noch recht intaktes Gedächtnis haben und viele Predigten gehört haben und in vielen Gottesdiensten gewesen sind schon oder die Bibel lesen, da sammelt sich doch schon ein bisschen Wissen an. Manchmal vergisst man etwas wieder, aber wir wollen noch mehr als viel wissen. Wir wollen unseren Gott kennen. Eben wenn wir mit ihm an die Züspa gehen oder an die Bea oder was auch immer oder was. Nein, wenn wir mit ihm wandeln. Es muss jetzt nicht ein bestimmtes Ziel sein, beim Unterwegssein miteinander. Da lernen wir ihn kennen. Auch in jeder Schwierigkeit, für die wir beten müssen, weil wir merken, wir sind am Rand, wir kommen nicht weiter. Nachher kennen wir ihn immer besser. Es geht um das gegenseitige Kennenlernen vor dem ewigen Beisammensein, in Herrlichkeit bei ihm. Das ist das Ziel. Es ist gewaltig, was Gott einfach kann. Und natürlich eben um das möchte er dann. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Darum muss er schauen, wo ich bin und was ich für Schritte vorhabe. Das will er unbedingt. Wir werden ihn einmal danken und sagen, Herr, du bist so genial, dass du mich ans Ziel gebracht hast. In denen er das gute Werk angefangen hat, in denen will er es auch vollenden. Ja, ich könnte fast ein bisschen, das ist nicht sehr gehobene Sprache, aber ich sage, man müsste schon keine blöd tun. Um ihm wirklich ganz davon zu laufen. Ja, wir haben gelernt, dann geht er einem wieder nach und will einen zurück. Also man müsste schon eben blöd tun, sehr. Ja, das ist keine Einladung, wir sollten blöd tun. Also das ist ja für uns selber dann unangenehm, wenn wir es feststellen müssen. Für unsere Mitmenschen, die uns beobachten und genau wissen, wie wir sein sollten. Ja, ihr Lieben, das ist das Ziel der göttlichen Forschung. Ich habe schon vom Handy geredet, das mich findet, und dann kann Lilian mich finden und mit mir reden. Aber da gibt es auch Funklöcher. Habt ihr mitbekommen, dass es bei Gott keine Funklöcher gibt? Stellen ohne Empfang. David zählt so vieles auf. Das Totenreich ist für Gott so transparent wie der Himmel. Er kann auch sehr weit blicken, bis ans äußerste Meer, bis dort, wo das Morgenlicht den Himmel rot färbt, durch Finsternis und Nacht, was für menschliche Augen verborgen ist. Und jetzt, wahrscheinlich haben wir keine werdenden Mütter unter uns, aber vielleicht eine Tochter, eine Nichte, eine Enkelin. Vielleicht kennt jemand anders, der schwanger ist. Falls es sich um eine gläubige, werdende Mutter handelt, zitiert ihr doch mal den Psalm 139. Was da über Schwangerschaft steht, weil Gott ins Verborgene sieht. Eben das sieht, was auch Ultraschall noch nicht sehen kann. Er sieht nicht nur, er arbeitet. Dieser Mutterleib ist, ich könnte sagen, eine göttliche Werkstatt. Er ist dort am Wirken. Du hast meine Nieren bereitet, und wir bestehen nicht nur aus Nieren, noch aus vielen anderen Dingen. Die hat Gott alle auch bereitet. Hast mich gebildet im Mutterleibe. Hast mich wunderbar gemacht, da steht noch ein Satz für Menschen mit schlechtem Selbstwertgefühl. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Weil du, Gott, mich gemacht hast, kann ich gar nicht anders als wunderbar sein. Ich muss ja nicht so sein wie der andere, nicht das können. Sogar in der Gemeinde ist es so, nicht alle haben die gleiche Aufgabe. Man muss einander gar nicht beneiden, nicht denken, man sei weniger wert, weil man das nicht kann, was der andere tut. Du hast mir, dein Gebein war mir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Also, das hört nicht einmal auf. Für den Fall, dass eben irgendeine Nichte oder Großnichte oder Enkelin schwanger sein sollte, eben diese Verse, habe ich noch zwei Verse angehängt, dass die Gegenwart Gottes sein Wirken nicht aufhört mit der Schwangerschaft, sondern zweimal, die findet die Stellen auf dem Blatt, wenn sie euch interessieren, zweimal schreibt David, du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen. Das kommt also zweimal vor. Und dann geht's weiter, lebenslang. Nie hört Gott auf, sich um uns zu kümmern und uns zu helfen. Es ist wirklich so wunderbar, dass man es nicht fassen kann, sondern diese Gedanken nicht zählen kann. Und ein Lieblingssatz hat mich eben am 28. August 2011 beschäftigt. Damals gab es auch Dinge in der Welt, da war etliches in Bewegung. Nicht jetzt direkt in der Schweiz, aber da war einiges in Bewegung, das einem hätte ein bisschen Sorgen bereiten können. Und dass man denken konnte, was? Jetzt so ein Baby? Was kommt auf so ein Kind zu? Ja, und da habe ich wirklich, wenn so ein Gedanke mir irgendwie zum Druck werden will, habe ich den Notausstieg im Psalm. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. 2011, jetzt wird er dann bald 11, stimmt's? Joas, und alle Tage, also schon 11 mal 365 plus Schalttage, aber alle Tage sind Gott bekannt. Das ist nicht ein bis ins Detail festgelegtes Schicksal, das dann wie ein Drehbuch nur abläuft, denn wir werden mit einbezogen. Aber Gott kennt jeden unserer Tage. Er kennt jeden Augenblick, auch im Alter. Und wenn wir realisieren, ja, also, wir dürfen immer noch, und je länger, je mehr hoffen, dass wir nicht, wie Paulus es sagt, entkleidet, sondern überkleidet werden. Das heißt, nicht, dass wir diesen Leib ablegen müssen und Geist, Seele allein bleibt dann beim Herrn und wir dann auf einen Moment warten, in dem wir dann einen neuen Ewigkeit, den neuen Ewigkeitsleib bekommen. Es kann ja sein, dass der Moment vorher ist. Wir werden, müssen dann nicht den alten Leib ausziehen, sondern der wird in einem Augenblick verwandelt in den Herrlichkeitsleib, den Jesus heute schon hat. Aber sonst müssen wir halt diesen Leib ablegen. Und auch das ist offen vor Gott. Da ist er vorbereitet mit jeder Hilfe, die wir brauchen, um dann einmal durchs dunkle Tal zu gehen. Er ist bereit. Er ist bereit. Wir müssen nicht Angst haben vor dem Sterben. Ein Gotteskind hat keine Angst vor dem, was nach dem Sterben kommt, aber man könnte ja Angst haben vor dem Sterben selber. Es ist auch etwas Fremdes. Auch dieser Tag ist offen vor Gott. Er sieht das. Und er ist vorbereitet. Das müssen wir wissen. Und was wir dann Hilfe brauchen, ob einen Engel oder viele, schon organisiert, der Dienstplan steht schon. Die sind dann da, wenn wir sie brauchen. Die Engel, seine Hilfe, einfach alle Tage. Und das hilft mir immer wieder, wenn Zukunftsangst irgendwie hochkommen will. Ich habe ganz viele Notausstiege aus Zukunftsangst, weil ich oft davon ergriffen werde. Und dann muss ich etwas haben und sagen, so, stopp mal. Alle Tage, was kommt? Gott kennt es. Und ich vertraue ihm und ich sage Ja zu seinem Plan. Er sieht auch schon voraus den Tag, an dem jemand von seinem Weg ein bisschen abweichen wird. Er erschrickt nicht, er ist vorbereitet und liebt mich trotzdem. Aber eben, er sieht, ob ich auf bösem Wege bin und leitet mich auf ewigem Wege. Alles ist wirklich da schon bekannt, was noch sein soll. Und ich habe so eine Freude und Freundschaft, jawohl. Freude und Freundschaft, das hängt irgendwie zusammen. Da kann man sich schon mal versprechen. Ich habe so eine Freude. Ich werde das Ziel erreichen durch seine Liebe und Gnade. Und so ganz nebenbei ist mir oft schon aufgefallen, dass auf der anderen Seite der Feind nicht allwissend, allgegenwärtig ist. Am Anfang des Buches Hiob sagt der Feind, ich habe die Welt durchzogen. Der musste, konnte nicht von seinem bösen Thron aus alles erkennen, alles in Erfahrung bringen. Er musste die Welt durchziehen. Und die Geburt Jesu zeigt, wie der Feind an seine Grenze kam. Zwei schlichte Träume, die Weisen haben geträumt, sind nicht zurück zu Herodes gegangen. Josef hat geträumt und ging mit Maria und dem Baby nach Ägypten. Und der Feind hatte keine Möglichkeit, dem Kindlein dort etwas anzutun. Das ist gewaltig. Aber Gott kann mich überall beschützen. Gott kann überall mit mir sein. Und als der Feind meinte, endlich das Thema Jesus ein für alle Mal erledigt zu haben und Jesus am Kreuz hing, dann war das die größte Niederlage des Feindes und der größte Sieg des Lebens, der Vergebung, der Liebe Gottes, der größte Sieg zu unserer Rettung. Also der Feind ist nicht, er hat nicht diese Unbegrenztheit, wie sie der Vater im Himmel hat. Da dürfen wir doch jubeln, dürfen wir uns doch freuen. Umgekehrt weiß ich aber auch, dass Gott nicht nur mein Sitzen oder Stehen kennt. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament. Ich fasse jetzt ganz kurz zusammen. Da kommt ein Feind gegen Jerusalem. Und Gott sagt, ich weiß von deinem Aufstehen und Sitzen und ich weiß, dass du gegen mich tobst. Da ist Gott auch der Allwissende. Nicht nur bei seinen Kindern, die er eben auf dem ewigen Weg ans Ziel bringen will, auch bei den anderen. Er versteht Gedanken. Überhaupt. Auch von großen Politikern. Er versteht. Es ist schon sehr viel Ermutigendes in diesem Psalm 139. Ich will jetzt zum Schluss noch eine Szene lesen aus dem Neuen Testament. Wir haben gesungen auf dem See Genezareth, weil ich davon noch etwas uns vorlesen will. Markus Kapitel 6, die Verse 45 und 46. Ja, noch viel mehr. Ab 45, so wäre es besser. Und weiter. Alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem Meer und er war an Land allein und er sah, dass sie sich abplagten beim Ruder, denn der Wind stand ihnen entgegen. Da kam er um die vierte Nachtwache zu ihnen und wandelte auf dem Meer und wollte an ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem Meer wandeln sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken, aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht, und er stieg zu ihnen ins Boot. Und der Wind legte sich, und sie entsetzten sich über die Maßen. Ich habe mal gedacht, ja, könnte es sein, dass man von diesem Berg eine gute Sicht auf den See hatte, dass Jesus sehen konnte, dass sie sich beim Rudern abplagten. Aber dann war doch da schon eine Distanz. Ob er das noch gesehen hätte. Aber wenn er auf einen Berg ging, um zu beten, dann war sein Blick doch nicht auf den See heruntergerichtet. Ich denke, er hat das im Geist gesehen. Er hat es gewusst. Und von allen Seiten, Herr, du erforschest mich, du siehst alle meine Wege, und Jesus genauso sah, dass sie sich abplagten. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch eine Folie vorbereite, offenbar nicht. Da kommt immer wieder diese eine. Das ist die Gründlichkeit, dass sein Blut uns reinigt. Das ist übrigens ein Foto vom Tag der Geburt unseres Joas. Da war eine wunderbare Bergsicht, als wir von Walendorf nach Maikirch runterfuhren. Ist jetzt ein bisschen hell, aber war sehr schön. So, da habe ich sie jetzt. Doch, ich habe doch noch ein Foto von einer tüchtigen Welle. Jesus sah, dass sie sich abplagten. Da kam er zu ihnen. Diesen Zusammenhang will ich mir merken. Jesus sieht, wenn ich am Rudern bin, und kommt. Jesus sieht und kommt rechtzeitig. Er schaut nicht weg, wenn wir mal geschüttelt werden. Es kommt vor. Das ist schon oft vorgekommen. Er schaut nicht weg. Und denken wir das, es geht wirklich um unsere Gemeinschaft. Und dass wir bewusst unsere Wege mit dem Herrn Jesus gehen. Auch mit ihm reden. Und morgen sage ich mal, ach Herr, du weißt, es ist wieder morgen und jeden Morgen habe ich schon einen Plan. Aber weißt du was? Also der muss nicht sein, dieser Plan. Ich möchte mich von dir lenken lassen. Ist es okay? Ich habe das und das im Sinn. Ist das okay? Oder gibst du mir einen anderen Gedanken? Sonst lenke mich einfach um, leite mich auf deinem Weg. Es ist, wird eigentlich von Tag zu Tag schöner, die Freundschaft. Denn mit jedem Stück, das ich mit ihm gehe, kenne ich ihn besser. Und er weiß nicht nur alles über mich, sondern er kennt mich auch besser. Und dieses Kennenlernen, das ist nicht mit der Konfirmation abgeschlossen. Es ist auch nicht zu Ende, wenn man vielleicht eine Bibelschule besucht hat. Dieses Kennenlernen, das geht lebenslang weiter. Und wir werden in Ewigkeit einander immer noch besser kennenlernen und uns immer noch lieber bekommen. Mit jedem Tag mit ihm. Das ist mein Wunsch an jedes von uns. Tiefe Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, durch den Geist Gottes, tiefe Gemeinschaft. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Und er leitet uns auf ewigem Weg. Amen. Treuer Vater im Himmel, ich danke dir jetzt einfach. Ach, ich wünschte mir, dass viele immer wieder durch diesen Psalm gehen und noch viele herrliche Dinge entdecken, dass du ihnen noch Gedanken sagst, die ich jetzt gar nicht mitteilen konnte, die ich noch gar nicht hatte. Aber es ist wunderbar. Ja, es ist herrlich, dass du alles siehst und weißt. Darum kann niemand uns besser helfen, zur Seite stehen und uns auch verändern. Wir lieben dich. Ich segne jedes, das vielleicht in irgendeiner Beziehung gerade am Rudern ist. Du siehst es und bist schon zu ihm gekommen und der Moment ist vielleicht noch nicht eingetreten, aber kommt bald, dass die Wellen sich legen. Du bist so treu, dass du jeden Sturm stillst. Ach, die großen Stürme, die über die Welt gehen, da rufen wir dich an und sagen, komm, Herr Jesus, stille diese Stürme. Wir danken dir ganz herzlich. Amen. Und wir danken dir jetzt auch ganz herzlich, dass wir noch Gemeinschaft am Tisch haben dürfen. Danke für die liebe Vorbereitung, dass das immer wieder möglich ist. Danke für das tägliche Brot, das wir in Fülle haben. Lob und Preis ist dir. Und ich darf auch uns alle in deinem Namen segnen, Herr Jesus. Ja, der Herr segne dich und behüte dich und eben umgebe dich von allen Seiten. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir, er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen. Und dann noch Prost und einen guten und schöne Tischgemeinschaft jetzt noch miteinander.